Herzlich willkommen zu meinem heutigen Gespräch mit Professorin Dr. Janina Beilner. Sie ist eine der bekanntesten Expertinnen Deutschlands für Transformation im Gesundheitswesen. Und bevor ich jetzt über Janina alles Mögliche erzähle, hören wir das doch gleich aus erster und bester Quelle. Liebe Janina, erzähl mal was zu dir und vor allem, was hat dich denn zu dieser Position geführt, die du heute hast, und was versteht man unter Global Senior Executive in deinem Status?
Ja, danke Jochen und ich freue mich sehr über die Einladung, heute hier sein zu können und ja, über meine Passion sprechen zu können. Digitalisierung, Digital Health. Und deine Frage ist natürlich ein super Auftakt, ja. Wo komme ich da überhaupt her? Ich glaube, dass ich da eine der wirklich wenigen Vertreterinnen bin, die das Medizinische mit der Technik verbinden kann, einfach durch die jahrelange Erfahrung. Ich bin eigentlich promovierte Medizinerin, da sogar mit Schwerpunkt Chirurgie damals und habe dann in den verschiedenen großen Ländern dieser Welt, also in den USA und auch in Asien gearbeitet und bin dann dadurch ein Mentor auf diese ganze Industrielandschaft aufmerksam geworden. Und habe dann gedacht, okay, ich schaue da mal rein, das interessiert mich wirklich. Und habe dann gesagt, ein Jahr nehme ich mir jetzt, um das besser zu verstehen und bin dann zu Johnson & Johnson gegangen und war dort Medical Advisor. Das hat auf einmal ganz neue Horizonte für mich geöffnet. Weißt du, ich habe an der Medizinischen Hochschule Hannover in den Leibniz-Forschungslaboratorien gearbeitet auch, da mit Stammzellen. War also wirklich tief in der Forschung und eben auch in der Klinik drin und dann auf einmal auf die Industrieseite zu wechseln. Das war eine für mich fantastische Erfahrung. Und dann war eigentlich auch relativ schnell klar für mich, der Multiplikator hier war einfach riesig. Ich habe dann sehr schnell von der Deutschlandverantwortung eine Europaverantwortung und auch internationale Projekte bekommen. Und man hat einfach die Veränderung gesehen, die man damit bewirken konnte. Und ich würde sagen, mein Lebenslauf ist jetzt nicht unbedingt der klassische Lebenslauf. Und das ist auch das, was ich meinen Mentees immer rate. Ja, bitte habt keinen Plan, gerade in der heutigen, schnelllebigen Zeit, was ihr in 5 Jahren machen wollt. Vielleicht ist es das dann gar nicht, sondern haltet die Augen offen und seid neugierig. Und was ich den Mentees rate, habe ich selbst mir auch zu Herzen genommen gehabt. Dann kam nämlich irgendwann auch eine Anfrage von Siemens, damals noch Siemens Medical, ob ich mir vorstellen könnte, auch mal in dieser Industrie zu schauen, also von der Pharmaindustrie in die MedTech zu wechseln. Und da habe ich gedacht, super, auch wieder ein hervorragender Name, das mache ich doch mal. Bin dann eben wirklich in den MedTech-Bereich von der Pharmaindustrie gewechselt, konnte wieder was lernen und habe da dann aber auch wirklich die Liebe zum Engineering und zu der Digitalisierung für mich entdeckt. Weil, und das ist ganz, ganz wichtig, es ist nicht mehr anders zu denken für mich. Also wenn ich mir überlege, was sich alles geändert hat in der Medizin von vor 20 Jahren, als ich damals selbst im OP gestanden habe. Und wir reden heute über OP-Roboter, die zum Teil ferngesteuert sind. Da sitzt der Operateur in den USA und die Operation findet irgendwo in Europa statt. Also wirklich ganz anderer Kontinent. Wenn ich mir anschaue, was mit künstlicher Intelligenz und den ganzen Omics möglich ist, sei das jetzt im Bereich Genomics, ist das Oncology, aber auch Machine Learning und Pattern Recognition im Imaging-Bereich, was wir ja gerade bei Siemens Healthineers ganz, ganz stark auch immer vorangetrieben haben, das ist einfach nicht mehr die Medizin, die ich vor 20 Jahren gelernt habe. Deswegen dieser Connect, medizinisches Verständnis mit einfach auch dem technischen Hintergrund ganz, ganz wichtig.
Ja, Janina, ich finde deine Geschichte sensationell spannend und wir haben ja viele Gemeinsamkeiten. Nur, dass du vor 20 Jahren startetest und ich vor 40 Jahren. Und da ist der Unterschied noch gewaltiger. Also das ist schon beeindruckend. Jetzt bist du viel unterwegs. Du hast die verschiedenen Kontinente auch wirklich längere Zeit erleben dürfen. Und du siehst die Situation, wie wir heute auch in Deutschland im Gesundheitswesen so aufgestellt sind, was Digitalisierung und so weiter betrifft. Wie beurteilst du das? Siehst du das jetzt frustrierend oder als Herausforderung? Und auch jetzt bei euch, bei Siemens, wie nehmt ihr diesen Markt wahr?
Also ich meine, du kennst mich, dir brauche ich das jetzt nicht nochmal sagen. Also bis ich frustriert bin oder pessimistisch, da braucht es wirklich viel. Ich sehe das eher als Opportunity und Herausforderung, da bessere Lösungen zu finden. Und dass wir das finden müssen, ist klar. Denken wir alleine mal an den demografischen Wandel. Die Babyboomer, die jetzt eben auch in den Ruhestand gehen, da brauchen wir nur in die Statistiken gucken. Rein statistisch brauchst du ab 65 dreimal mehr Betreuung im Healthcare-Bereich, als wenn du jünger bist. Der anderen Seite sehen wir natürlich auch, dass immer weniger Menschen in diesem Healthcare-Bereich arbeiten möchten. Und das ist jetzt nochmal verschlimmert und beschleunigt auch durch Corona. Ich glaube, wir haben das alle gelesen, ja, wie hart die Arbeit ist, wie viele Burnouts es gibt und da dann eben auch wirklich der Wechsel nicht nur von Pflegenden, ja, auch von Ärzten, aber auch, und das darf man nicht unterschätzen, zum Beispiel von dem ganzen Facility Management bis hin zu den Putztruppen, was ja wahnsinnig wichtig ist und oft unterschätzt wird und gar nicht gesehen wird im Krankenhaus. Ja. Wie können wir dem Ganzen jetzt Herr werden? Und da ist meiner Meinung nach eine der Antworten Digitalisierung. Wie können wir neue Technologien, künstliche Intelligenz nutzen, um Prozessabläufe zu optimieren, zu verbessern? Aber, und das ist auch ein ganz spannendes Gebiet, in das ich reinschaue, wie können wir Robotik nutzen, um die im Gesundheitswesen Arbeitenden zu entlasten? Da rede ich jetzt nicht mal sofort über High-End-humanoide Roboter. Das reicht ja schon, wenn wir an einen Putzroboter denken, ja, oder an, kennst diese kleinen Wägelchen, die auch normalerweise in den Produktionen rumfahren, um ein Gut A von einem Platz an den nächsten zu bringen in einer Produktionslinie. Das kann man natürlich im Krankenhaus genauso tun. Da sind viele Beispiele, zum Beispiel, wie kann man das Essen aus der Küche auf die Station bringen? Das machen wir in Krankenhäusern schon mit diesen autonom fahrenden Vehikeln. Wie kannst du Betten verschieben? Wie kannst du frische Bettwäsche und gebrauchte Bettwäsche hin und her transportieren? Da gibt es ganz viele, auch so kleinere iterative Schritte, wo wir neue Technologien einbringen können, wo dann auch, sage ich mal, die Eintrittsbarriere gar nicht so hoch ist, ja? Wo man langsam sich dann an eine, sage ich mal, finale Vision eines vollautonomen Krankenhauses heranarbeiten kann.
Stimme dir 100% zu und sehe die Herausforderung, dass natürlich auch die Krankenhäuser nicht gleich aufgestellt sind. Es gibt schon sehr weit entwickelte und es gibt solche, die haben eben die Entwicklung noch vor sich. Ich glaube, die Kunst muss es sein, dass man die alle abholt, ne? Und dass man nicht einem vermittelt hat, sowieso keinen Zweck mehr. Manche haben Sorgen, manche treibt das um, Robotik etc. Aber es ist, wie du sagst, wir werden da überhaupt gar keinen anderen Weg haben können. Und die Robotik wird uns da auch unterstützen. Und niemand von uns will doch Menschen einfach ersetzen, abbauen, das Personal abbauen, sondern die, die wir haben, die wollen wir behalten. Und die wollen wir möglichst gesund erhalten. Und wenn man da auch noch was zu tun kann für die Gesundheit der Mitarbeitenden, dann ist das ganz viel wert. Du hattest vorhin angesprochen, die Veränderung überhaupt von Berufsbildern. Und hast gesagt, deins war nicht der klassische Weg, mein Weg war auch nicht klassisch. Und jetzt ist so ein junger Mensch, sagen wir mal 20 oder 18, und überlegt, Mensch, wie ist denn das, Frau Beilner? Soll ich überhaupt noch Medizin studieren? Oder ist das eigentlich schon, wird das alles Robotik und so weiter? Was sagst du da?
Du, das ist echt total witzig. Wir haben es ja wirklich nicht abgesprochen, aber ich hatte genau zwei solcher Gespräche mit Studierenden von mir, die wirklich überlegt haben, gehen sie jetzt in die Medizin? Und sogar noch durch ein völlig zufälliges im Flugzeug. Da saß ein junger Mann neben mir, der was eigentlich anderes studiert hat, aber da Parallelen zur Healthcare gesehen hat. Die Mutter war Ärztin und er hatte auch überlegt, ob er da jetzt reingeht. Ich persönlich finde das ganz, ganz wichtig, dass man versteht, dass das im Fluss ist. Also, wenn man interessiert an Biologie, an Forschung, an Technologien ist, dann gibt es viele Studiengänge, die das verbinden. Zum Beispiel auch das, was ich da lehre an der Friedrich-Alexander-Universität. Das nenne ich AI and Digitalization in Healthcare. Das ist interessanterweise gehostet in der Technischen Fakultät, aber es sind genauso auch Medizinstudenten selbstverständlich willkommen. Ja? Und ich glaube, dieses Brückenbauen, dieses Verbinden der verschiedenen Disziplinen, Das wird immer wichtiger werden. Und ich glaube, diese klare Trennung, wie wir zwei sie damals im Studium auch noch erkannt haben, ich habe in Hannover studiert, da war die medizinische Hochschule sogar noch ein extra Gebäude. Wir waren gar nicht an der Hauptuni in Hannover. Das heißt, wir waren wirklich abgegrenzt. Ja. Ich glaube, das wird in Zukunft überhaupt gar nicht mehr möglich sein, weil du brauchst ein gewisses Grundverständnis von Technologien, wenn du ein erfolgreicher Arzt werden möchtest. Die ganzen Forschungsergebnisse, die mittlerweile produziert werden, die können wir ja gar nicht mehr alle im Kopf haben als Menschen. Und da finde ich es wahnsinnig spannend. Da gibt es ja nun auch schon einige Startups in dem Bereich. Clinical Pathway Companion könnte man es vielleicht nennen, ja, sowas zu entwickeln. Einfach ein Large Language Model, was gerade den jungen Ärzten hilft, die richtigen Differentialdiagnosen abzuklopfen, nächste Schritte vorschlägt. Natürlich muss das alles verifiziert werden von einem Menschen, ganz klar. Aber ich glaube, so können wirklich schnell gute Entscheidungspfade kreiert werden und helfen. So, dazu muss ich aber auch wissen, was leistet denn ein Large Language Model? Was kann es nicht? Also ich muss genau wissen, wo sind da die Limits, ja, und wie weit kann ich es pushen und kann dem vertrauen? Und alleine das zu verstehen, wie muss ich die Frage stellen, um die richtige Antwort zu bekommen? Welche Antworten muss ich einfach hinterfragen? Wir wissen alle, dass das auch gerne mal halluziniert oder gebiased ist. Das ist, glaube ich, allen von uns schon mal passiert. Und da die richtigen Abwägungen zu treffen und die richtige Balance. Ich glaube, das ist was, was ganz, ganz wichtig für die jungen Leute ist, zu lernen, was die aber auch schon einfach können. Wir zwei sind jetzt keine Digital Natives und ich erlebe das wirklich jedes Mal an der Uni. Die Studierenden, die gehen anders ran an Technologien als wir zum Teil. Nicht immer, aber zum Teil. Mein kleiner Neffe, wenn du dem das Handy gibst, ja, zum einen weiß er sofort, wie er es aufmacht und der findet Funktionen, die vielleicht neu sind, die ich noch gar nicht kenne, wo ich mir dann denke, wie hat er das so schnell geschafft und durchschaut? Das ist faszinierend. Und wahrscheinlich muss man gar nicht nur an die Jungen denken, Jochen, wahrscheinlich muss man auch an uns denken. Wie können wir uns denn da fit halten, dass wir da auch noch mithalten können mit der Jugend? Aber dass wir wirklich das Wissen, was wir auch haben, mit dem neuen Wissen kombinieren, um, sage ich mal, wirklich die bestmögliche Zukunft zu gestalten, gemeinsam.
Absolut. Und du hast natürlich auch jetzt diesen Spirit, ich sag mal, von der technologischen Universitätsseite her. Und ich komme jetzt mal so ein bisschen in die klassische Humanmedizin-Ausbildung zurück. Und da haben wir eine Approbationsordnung, die sprüht jetzt noch nicht so wie du vor modern und was man alles machen kann. Aber es ist richtig. Und ich glaube, man muss einfach den jungen Leuten sagen, die jetzt heute überlegen, was sie studieren sollen. Guck mal, die sind jetzt 20. Ich gehe ganz fest davon aus, dass die 120 Jahre alt werden können. Gerade sie werden sich auch gesünder erleben und so leben werden sie gesünder als zum Beispiel meine Generation. Und die haben dann 100 Jahre vor sich. Und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass man irgendeine Basis braucht, irgendetwas Fundiertes. Und das kann jemand sein, der erstmal Tischler ist oder der zum Beispiel Medizin studiert hat, Ärztin, Arzt ist. Und dann in dem Wissen, dass danach die Reise völlig unklar ist und die unfassbar viel bieten wird an Chancen, aber die setzt auch voraus, dass man neugierig bleibt und sich eben nicht jetzt auf die nächsten 30, 40 Jahre einstellt. So war das ja früher bei meiner Generation. Man wurde Arzt und dann war die Frage, bleibt man nun im Krankenhaus oder geht man in die Praxis? Wenn man in die Praxis geht, dann kann man das vielleicht bis 70, 75 so machen und dann wird man sie gut verkaufen können und alles ist wunderbar. Und genau das funktioniert nicht mehr. Und da müssen wir eben sehen, dass wir vermitteln, das hat nichts mit Scheitern zu tun, wenn sich jemand mal umentscheidet, sondern das hat damit zu tun, dass der sich weiterentwickeln kann. Und die einen, die sind mutiger, andere nicht, aber es gehört auch immer ein bisschen Mut dazu. Und das hast du ja wirklich bewiesen in deinem Leben, was du alles auch dann immer für Neustarts gemacht hast. Wenn du trotzdem jetzt mal, ich sag mal nicht so visionär oder so, aber schon ein bisschen nach vorne blickst und lass uns mal 5 bis 10 Jahre sagen, so vielleicht 2035. Glaubst du, dass 2035 Robotik stärker in den Krankenhäusern anzutreffen ist als heute?
Wenn ich ganz kurz nochmal zu deiner Aussage springen darf, dass die Versatilität im Job zunimmt. Da gibt es Statistiken, die sagen, dass du in 5 verschiedenen Industrien in 17 verschiedenen Jobs arbeiten wirst, wenn du jetzt die Uni verlässt. Das gab es bei uns halt so gar nicht, ja. Wir sagen, there is no free lunch. Früher hast du Jura studiert, bist Jurist geworden oder Medizin, genau wie du es gesagt hast. Ich springe jetzt zurück, weil das wirklich ein Herzensthema für mich ist, ja. Ich denke, wir müssen das, was du gesagt hast, viel mehr unterstützen. Dass das kein Scheitern ist, wenn man jetzt in eine andere Disziplin geht, sondern dass das ein wirkliches Wachsen ist. Und wir müssen lernen, wie wir lernen. Ich beobachte das häufiger, dass man vergessen hat, wie es ist, sich wirklich in komplett neue Themen einzuarbeiten, wenn man so festgefahren ist. Und das können die jungen Leute sowieso sehr gut, ja. Wir können das aber genauso. Es wurde jetzt auch gezeigt, die Neuroplastizität des Gehirns ist auch bei uns Älteren noch vorhanden. Und einfach den Willen haben, ständig zu lernen. Aber auch Dinge zu vergessen, wenn sie nicht mehr relevant sind. Viele Dinge, die wir damals gelernt haben, die brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Aber dieses wirklich immer wieder lernen zu lernen, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das bringt mich jetzt dann eigentlich auch zu deiner Robotikfrage. Ja? Wenn die Studierenden überlegen, was machen sie denn in Zukunft? Und wir haben jetzt gerade gehört, 5 verschiedene Industrien, 17 verschiedene Jobs. Viele werden sich auch ausprobieren im Bereich Startups. Und ich glaube, dass gerade diese Startup-Mentalität und das Startup-Environment gerade in den neuen Technologien wie Robotik unglaublich wichtig ist, dass da einfach mal out of the box gedacht wird, ja, dass neue Dinge einfach probiert werden, dass das gesehen wird. Learn fast, fail fast, ist es da ja. Ganz schnelle, iterative Produktentwicklungszyklen, die wir dort sehen. Und das zusammenzubringen, ja, mit großen Industrien wie zum Beispiel einer Siemens, aber auch den großen Tech-Giganten, wir kennen sie alle, AWS, Microsoft, Nvidia, was es dort so gibt. Ich glaube, das wird sich in Zukunft, diese Dynamik wird sich in Zukunft noch verändern, noch intensivieren. Und wenn du mich fragst, in 10 Jahren, in 9 Jahren wird es da mehr Robotik geben. Meiner Meinung nach muss es mehr Robotik geben. Ich glaube, wir kommen da gar nicht drum herum. Und da dann eben auch vielleicht nicht nur selbstfahrende Vehicles, sondern da dann wahrscheinlich auch wirklich Service-Roboter, denke ich dran, humanoide Pflegeroboter etc. pp., die natürlich jetzt nicht den Menschen ersetzen, aber den Menschen, genau wie du es gesagt hast, unterstützen. Wir sehen das ja zum Beispiel jetzt schon in der Industrie 4.0 in den autonomen Fabriken. Da hast du ja oft schon ein Pärchen zwischen Roboter und Mensch, die bestimmte Teile gemeinsam zusammensetzen, weil der Mensch gar nicht so schwer heben kann wie die Maschine zum Beispiel. Und ich glaube, diese Co-Entwicklung, die ist ganz, ganz wichtig in der Zukunft, um wirklich bessere, sage ich mal, Bedingungen auch zu gestalten.
Absolut. Ich hatte letztens auch einen sehr schönen Vortrag gehört. Da ging es darum, um diese ganze Produktionskette, wo man sagen kann, ist ja alles irgendwie Robotik und der Mensch hat keine Bedeutung mehr. Aber wo gezeigt wurde, dass der Beginn dieser Produktionskette und das Ende eben doch sehr wichtig ist, quasi vom Menschen begleitet zu werden. Bestimmte Schritte können dann wunderbar von den Maschinen übernommen werden. Aber dieses Miteinander, das ist ja so der Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich, was mich persönlich auch sehr umtreibt, dass wir als Menschen eben auch unsere Kompetenzen weiter stärken. Denn ich hatte letztens eine Frage gehört, werden Menschen künftig lieber mit Robotern sprechen? Und ich befürchte ja. Ne? Also, weil viele das gar nicht mehr gelernt haben, zu sprechen, zu diskutieren. Manche werden emotional. Und dann sagt man sich doch, Mensch, dann frage ich lieber gar nicht mehr. Und das ist genau diese Geschichte, dass wir die Menschen schulen, auch wieder überhaupt vernünftig zu sprechen, zu diskutieren, dass man früher in der Schule gelernt hat, überhaupt eine vernünftige Diskussionskultur, ne? Und da sind so viele Themen für uns als Chancen, was wir machen können. Und ja, das ist wahnsinnig spannend. Wie ist denn deine zeitliche Aufteilung? So bist du, wenn wir jetzt sagen wir mal ein Jahr nehmen, bist du da, ja, 10,5 Monate in Deutschland oder bist du 5 Monate im Ausland oder wie verbringst du jetzt so deine Arbeitszeit?
Gute Frage. Schwer zu beantworten, weil das weiß man normalerweise gar nicht so genau. Also ich persönlich, ich reise wahnsinnig gerne, weil ich genau das gerne mache, was du gesagt hast. Ich arbeite gerne mit Menschen. Ja, kenne mich gut aus mit Digitalisierung, kann auch die Chatbots und andere digitale Tools nutzen. Ich glaube aber genau, dass das wichtig ist, dass man in der Lage ist, Beziehungen zu pflegen, Beziehungen aufzubauen. Und gerade wenn es darum geht, Architecture of the Future, also wie bauen wir quasi Healthcare um, wie bauen wir das neu? Das kann man wesentlich besser im Vier-Augen-Gespräch oder in einer Runde, wo man sich persönlich auch sieht. Wir zwei, wir kennen uns, ja. Deswegen ist es einfacher, aber wenn man Menschen gar nicht kennt, die Präsenz in einem Raum eines Menschen, die Körpersprache, die wir ja evolutionär einfach unterbewusst auch gelernt haben, was bedeutet das? Wie positioniert sich jemand? Wie bewegt sich jemand? Das sagt so viel aus und das wird uns durch, sage ich mal, diese Digital Means, die wir täglich benutzen, genommen. Ja, und das ist eine Intelligenz und das finde ich schade. Und deswegen bin ich immer ein starker Befürworter, eben auch In-Persona-Meetings zu machen. Ich finde es klasse, dass wir jetzt wieder zu Konferenzen auch gehen können nach Corona. Das hat mich persönlich echt getroffen, nicht draußen sein zu können, mich nicht mit Menschen direkt austauschen zu können. Und ich glaube, das ist wirklich auch unsere Stärke, diese persönlichen Beziehungen, die wir da aufbauen. Und, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, die Zufälle. Also wirklich die Zufälle, dass du in jemanden reinläufst oder wie uns beiden das ja auch ging, wir auf einmal auf ein Thema kommen und dann einfach die verschiedenen Punkte vernetzen und Menschen auch vernetzen. Das ist was, finde ich, was exorbitant wichtig ist und da bin ich mir noch nicht sicher, ob das die künstliche Intelligenz in Zukunft schafft. Ich glaube, sie hilft uns sehr viel. Ich glaube auch, wir brauchen sie, ganz sicher. Aber wir Menschen, ich kann es mir im Moment zumindest nicht vorstellen, dass wir uns selbst sozusagen obsolet machen.
Ein wunderbares Beispiel mit den Zufällen, ne? Denn da hast du recht, man macht jetzt ein Meeting und da kannst du nur zum einen die ganzen Kacheln haben beim Videomeeting, wunderbar. Aber dass man jetzt den Teilnehmer 35 da anpitcht und sagt, so wollen wir das jetzt mal vertiefen, das tut man ja in der Regel nicht. Aber wenn man dann so unterwegs ist und man unterhält sich, man trinkt irgendwo einen Kaffee, das ist doch eben noch dieses auch Menschengetriebene. Das ist wunderbar. Du hattest vorhin persönliche Beziehungen gesagt. Du hast ein Leben natürlich auch außerhalb deines Berufes. Wie hältst du dich denn fit, um das alles zu bewältigen? Stelle ich mir das jetzt so vor, Beruf und dann Fitnessstudio oder lebst du auch gerne in der Natur oder wie gehst du da um?
Also körperliche Fitness ist für mich einfach eine Conditio sine qua non. Ja, ohne das geht es für mich gar nicht. Und ich bin ein totaler Outdoor-Fan. Also ich lebe ja in und um München. Das heißt, ich habe die Berge, die Seen, den Fluss direkt vor der Haustür. Jede freie Minute, die ich irgendwie habe, verbringe ich wirklich draußen. Im Winter jetzt natürlich mit Skifahren. Aber sonst auch gerne mit Joggen, mit Fahrradfahren, mit Klettern, also eigentlich fast alles, was man sich so vorstellen kann. Und ich habe mir für dieses Jahr sogar eine ganz neue Herausforderung gesucht. Ich werde jetzt meinen ersten Triathlon machen.
Wow.
Und dazu lerne ich jetzt gerade kraulen. Also das habe ich nie gelernt, das kann ich auch nicht wirklich gut, aber ich finde das einfach wichtig, dass man sich immer wieder neu ausprobiert, neue Dinge eben auch wirklich lernt. Und da auch Ziele hat. Und genau, das ist das, was für mich dieses Jahr sportlicherweise ansteht.
Das mit dem Kraulen ist, glaube ich, tatsächlich für nicht wenige ein Thema. Mein ältester Sohn, der hat auch Triathlon gemacht und das war so ein bisschen die Hürde, ne? Also dieses, ja, das ist schon beeindruckend. Aber toll, was du da alles machst. Du inspirierst auch die jungen Leute, auch die Älteren. Und deswegen bin ich ja gar nicht so negativ immer, wenn man jetzt darüber spricht, wo stehen wir in Deutschland und so. Wir haben tausend Sachen aufzuholen. Aber wir haben, wenn wir es geschickt machen, auch eindeutig kluge Köpfe, die inspirieren und Das Schlimmste wäre doch, wenn man sagt, hat sowieso alles keinen Zweck. Ne? Nehmen wir die Deutsche Bahn. Da kann ich natürlich mich auch jedes Mal aufregen. Das tue ich dann manchmal auch. Aber man muss ja auch einer Entwicklung Zeit geben. Und es ist eben so. Es ist aber auch in der Genesung so. Du kannst auch nicht sagen, so, Herr Meier, Sie sind jetzt übermorgen gesund und dann geht's wieder auf die Baustelle. Der braucht eine Zeit, aber wir kommen da, glaube ich, ganz gut in die Richtung. Liebe Janina, das war ein super Gespräch mit dir, total inspirierend. Ich freue mich, wenn wir uns wann auch immer wiedersehen und vielleicht auch mal wieder hören und den einen oder anderen Teil deiner Tätigkeit hier nochmal vertiefen. Und deswegen bedanke ich mich vielmals für deine Zeit.
Vielen Dank, Jochen. Es hat super viel Spaß gemacht. Und wenn ich zum Abschluss vielleicht noch einen Pitch machen kann, der sehr gut zu deiner Botschaft passt. Ich denke, wir sind wirklich hier in unserer Welt privilegiert. Und alleine das Wissen, was du und ich, was wir haben, das können und sollten wir auch weitergeben. Deswegen, ich selbst engagiere mich im Bereich Education. Ich bereite viele Trainingsmaterialien vor. Und bin auch aktiv in einer NGO, die sich um Health Education kümmert, wo wir dann einmal im Jahr in Emerging Countries in Afrika oder auch in Asien fliegen mit einer Gruppe von Helfenden und dort einfach darauf aufmerksam machen, was ist Healthcare. Und das sind oft die wirklich die absoluten Basisgeschichten, die dort nicht vorhanden sind. Also das Wissen fehlt einfach. Und deswegen möchte ich das gerne noch mit so ein bisschen auch so einem Aufruf hier verbinden. Uns geht es nach wie vor wahnsinnig gut und ich glaube, wir können alle unseren Teil dazu beitragen, dass es anderen Menschen zumindest nicht ganz so schlecht geht.
Das war ein wunderbarer Schlussappell, den ich total unterstütze und ich hoffe, viele, viele andere auch. Dankeschön.
Danke.